Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Heute geht es bei uns um das Westend und um einen Menschen, der diesen Wiesbadener Stadtteil wie kaum ein anderer kennt, weil er nämlich dort aufgewachsen ist und bis heute dort wohnt, Michael Bischoff. Bis vor kurzem war er Ortsvorsteher des Westends und zwar 33 Jahre lang. Heute ist er zu Gast bei uns. Guten Abend, Herr Bischoff.
Hallo, einen schönen guten Abend.
Nach Eintritt in den Ruhestand und Niederlegung Ihres Amtes als Ortsvorsteher sind Sie seit kurzem Vorsitzender von Kubis, dem mittlerweile allseits bekannten und renommierten Verein für Kultur, Bildung und Sozialmanagement. Ist es für einen engagierten, umtriebigen Menschen wie Sie in gewisser Weise folgerichtig?
Ja, kann man so sagen, weil in der Vergangenheit habe ich ja als Ortsvorsteher bereits Kubis seit seinem Entstehen begleitet, was bestimmte Dinge anging. Und deswegen war es für mich dann spannend, quasi auf die andere Seite zu wechseln, nämlich dann mich wirklich mit den Interna und den Dingen zu beschäftigen, die Kubis sich zu seinen Aufgaben gemacht hat.
Sie haben Kubis ja seit vielen Jahren mit Interesse begleitet. Wo haben Sie bisher die Stärken des Vereins gesehen?
Die Stärken des Vereins sind, wie die Sozialwissenschaftler immer zu sagen pflegen, das sogenannte niederschwellige Angebot. Das heißt also, wir sind kein Amt, wir sind auch keine Behörde, sondern wir treten jedem, der zu uns kommt, so gegenüber, wie man das halt in der Nachbarschaft macht. Und das ist unser großer Vorteil.
Wie wichtig fanden Sie denn seinerzeit die Gründung? Sie haben das ja alles von Anfang an miterlebt.
Ja, die Gründung bezog sich ja auf ein Programm der Bundesregierung, das sich Soziale Stadt nennt. Da werden Mittel des Bundes, des Europäischen Sozialfonds, des Landes Hessen und der Stadt Wiesbaden zu einem Bündel geschnürt und dann werden bestimmte Projekte in über 10 Jahre in einem Viertel veranstaltet. Und dazu gehört auch so eine sogenannte Koordinationsstelle, wo diese ganzen Projekte zusammenlaufen und die als, sagen wir mal, als Anlaufstelle gilt. Und dass diese, nachdem das Projekt Soziale Stadt, wie gesagt, nur 10 Jahre schon längst ausgelaufen ist, weiterhin besteht und die Stadt Wiesbaden auch weiterhin uns darin unterstützt, das ist schon eine tolle Sache.
Als neuer Vorsitzender haben Sie bestimmt auch neben der Sicherung des Bewährten neue Ideen. Welche Schwerpunkte wollen Sie denn setzen?
Also man soll, wenn man irgendwo neu reinkommt, nicht gleich das Rad neu erfinden wollen. Das heißt, man muss erstmal sich mit dem Team anwärmen, man muss erstmal schauen, wie das Team arbeitet. Und da bin ich, muss ich ehrlich sagen, noch ein bisschen in der Findungsphase. Und muss erstmal schauen, wo, sagen wir mal, nachgesteuert werden sollte. Aber im Großen und Ganzen ist die Arbeit, die das Team jetzt schon leistet, sehr gut. Und eigentlich sind die Dinge, die auf uns zukommen, so wichtig, dass man da eigentlich nicht viel dran ändern muss.
Also nun gibt es ja immer noch Leute, die Kubis nicht kennen.
Ja.
Da müssen Sie denen jetzt mal erklären, welches sind denn die Aufgaben von Kubis?
Gut, in aller Kürze, also erstens mal ist Kubis ein eingetragener Verein mit einer Menge Mitglieder und wir sind quasi die beauftragende Stelle für Projekte, die wir bei Projektgebern beantragen. Das heißt, wir versuchen, Geld zu akquirieren, um diese Projekte eben durchführen zu können. Ansonsten versuchen wir dann im Verein auch durch auch Neumitglieder sollten vielleicht mal Ideen einbringen. Was bisher, da habe ich noch ein bisschen Schwierigkeiten, da mal rauszukriegen, welche Ideen da noch vielleicht kommen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe erstmal als sogenannte Dachorganisation.
Ja, prima. Wenn Sie von Projekten sprechen, müssen wir jetzt aber mal wissen, welche Projekte sind das denn?
Gut, die Projekte, die wir haben, sind einmal das wahrscheinlich wichtigste Projekt momentan, das Projekt K-Tipp. Das ist ein Projekt, in dem Menschen, die mit Formularen und Anschreiben und überhaupt mit Schreiben von Behörden oder sonstigen Institutionen nicht zurechtkommen, zu uns kommen können und wir ihnen dann erläutern, was in diesen Schreiben, in einer einfachen Sprache, in diesen Schreiben drinsteht. Denn das ist immer noch ein Problem. Ich kann mich erinnern, dass ein ehemaliger Bundeskanzler Schmidt mal gesagt hat, ich kann meine Wasserrechnung nicht lesen. Und so ist das heute mit vielen Formularen immer noch.
Die Steuererklärung auch.
Ja, wenn man sich da nicht reingearbeitet hat oder die Sprache derer versteht, die das Formular entwickelt haben, ist es für viele Leute, egal für wen, ist es ziemlich schwierig, dann daraus zu erkennen, was eigentlich gemeint ist. Und da sind wir eben behilflich. Wir schreiben auch Lebensläufe, wir schreiben auch Bewerbungen, helfen bei Bewerbungen für Leute, die Interesse an einem neuen Arbeitsplatz haben. Das sind also die Sachen, die K-Tipp macht. Da sind auch ziemlich viele Ehrenamtliche mit befasst. Und wir haben inzwischen drei Sprechzeiten in der Woche. Und wir müssen auch über solche Dinge, wie das immer so ist, eine Statistik führen. Und da liegen wir momentan schon über der Tausender-Marke seit Anfang des Jahres, wo wir Menschen beraten haben.
Kennen denn alle Leute im Westend Kubis beziehungsweise die Projekte? Oder ist das Mund-zu-Mund-Propaganda oder wie spricht sich das rum? Also oder gucken die immer mal, sie haben ja wahrscheinlich auch Aushänge, wo ja steht, was man ja so machen kann, ja, bei Kubis. Also wie geht das denn?
Also der größte Teil der Leute, die zu uns kommen, und das sind, wie ich jetzt schon, weil ich ab und zu auch mal bei K-Tipp reingeschaut habe, sind noch nicht mal Leute, die im Westend wohnen, sondern die kommen erstaunlicherweise auch aus anderen Stadtteilen. Das geht sogar bis nach Kastell. War neulich jemand da. Und das sind eben Dinge, die durch Mundpropaganda eben verbreitet werden. Also ein Großteil der Leute kommt tatsächlich dadurch zu uns, dass sie irgendwo an irgendeiner Stelle von irgendwem mal gehört haben, dass es uns gibt.
Und wollen Sie noch weitere Projekte nennen?
Ja, Entschuldigung, ich war jetzt so noch auf das K-Tipp konzentriert. Also weitere Projekte sind, das nächste große sind die Grundschulpaten. Das heißt, das ist eine Hausaufgabenhilfe, in der wir Kinder nach der Schule betreuen und ihnen bei den Hausaufgaben helfen. Da gibt es manchmal doch noch große Defizite, die auch mit Sprachproblemen zusammenhängen, möglicherweise auch mit Verständnisproblemen. Sind dann pro Mitarbeiter, also auch Ehrenamtliche, sind dann zwei Kinder, die von demjenigen oder derjenigen dann mittags bei den Hausaufgaben betreut werden. Es ist natürlich nicht so, dass man da jetzt stur nur irgendwelche Sachen paukt, sondern ab und zu gibt es dann auch mal einen Erlebnistag, dass man mit den Kindern irgendwo hingeht oder dass man sich mit denen mal einen Film anschaut oder sonstige Dinge, um das Ganze mal ein bisschen aufzulockern, dass das nicht so eine Art nochmal Schule nach der Schule ist, sondern dass das ein bisschen lockerer auch rüberkommt.
Das sind sicher zwei der wichtigsten, ja, Projekte, die Sie haben. Und da will ich gleich mal, wir unterhalten uns später noch ein bisschen, okay, über Aktivitäten, ja, von Kubis. Ich will aber gleich jetzt mal zu einem zentralen Punkt kommen, nämlich für alle Ideen und Projekte braucht man Geld. Und deswegen kommen wir gleich mal zum Schwierigsten, nämlich den Finanzen. Seit Jahren schrammt Kubis an der Pleite entlang, obwohl allerorten Konsens darüber besteht, wie wichtig die Arbeit des Vereins ist. Für wie lange reicht das Geld noch?
Also man muss da unterscheiden nochmal. Also der Verein selbst als e.V. Verwaltet nur Geld, das er anderweitig für die Projekte akquiriert. Das heißt, der Verein selber darf ja laut den Regeln kein Geld horten. Es ist allerdings dann für uns schwierig, das Geld immer wieder zu akquirieren, und wir müssen jedes Jahr wieder neu schauen, ob wir das Geld für alle Projekte zusammenkriegen. Besonders auf der Kippe steht immer das Projekt der Grundschulpaten, und da bin ich mit dem Vorstand momentan wieder dabei, überhaupt das Geld für das nächste Jahr zu sichern. Wir sind da immer auf Spenden angewiesen, wir kriegen auch welche. Da hat es in der Vergangenheit an ein paar Schecks gegeben, aber ausreichend ist es immer noch nicht. Und letztendlich müssen wir sehen, dass wir dann, wenn es nicht mehr reicht, entweder noch Unterstützung der Stadt Wiesbaden bekommen. Und sollte diese Unterstützung nicht möglich sein, aus welchen Gründen auch immer, kann es also durchaus sein, dass wir das Projekt Grundschulpaten nicht mehr lange, also bis Ende des Jahres mal sicher, aber ob das nächste Jahr dann wirklich komplett durchlaufen kann, ist bis jetzt noch nicht gesichert.
Also es ist unklar, ob das nächstes Jahr weitergeht, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Wir machen jetzt mal eine kleine Pause mit Musik, und es kann sich setzen lassen, dass Kubis mit seinen tollen Projekten finanzielle Schwierigkeiten hat, und jeder kann sich überlegen, ob er vielleicht mal was spendet. Also das kann man ja mal hier so sagen. Ja?
Genau.
Gleich unterhalten wir uns also weiter über die aktuellen Aktivitäten von Kubis. Jetzt eine kurze Pause mit Musik. Volker Kriegel mit Rheingold. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Heute zu Gast Michael Bischoff, langjähriger Ortsvorsteher im Westend und jetzt Vorsitzender von Kubis. Herr Bischoff, weiter geht's im Text mit den Aktivitäten von Kubis. Was können Sie uns berichten?
Wir haben seit Beginn dieses Jahres ein neues Projekt, das über das Land Hessen finanziert wird. Das ist nennt sich Sprachcafé. Und in diesem Projekt werden Menschen, die jetzt vermehrt nach Deutschland gekommen sind, animiert und angeregt, die deutsche Sprache zu lernen. Und das wird also in einem lockeren Gespräch gemacht. Das heißt, es hat erstmal keinen Anspruch, Schule zu sein, sondern man lernt die Sprache am besten, wenn man sich miteinander unterhält und sich vielleicht und austauscht. Und das wird momentan jetzt gemacht, und die Kollegin, die dieses Projekt begleitet, ist mit dem Zuspruch und auch schon mit den Rückmeldungen sehr zufrieden. Es ist bei diesen Projekten immer wie bei allen, die freiwillig sind, mal sind viele da, mal sind wenige da. Damit muss man leben. Aber ansonsten ist es meines Erachtens ein guter Ansatz, auch hier wieder ein niederschwelliges Angebot zu machen, das nicht den Anspruch hat, gleich Kursform anzunehmen und sich in Punkten und Noten dann niederzuschlagen, sondern einfach mal so zu versuchen, die Sprache des Landes, in dem man jetzt ist, zu lernen.
Und wer kommt da hin? Welche Leute sind das? Migranten und Flüchtlinge auch?
Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir fragen auch nicht, wo sie herkommen, sondern jeder kommt da hin, und da sind auch Leute dabei, die schon, das muss man auch sagen, längere Zeit in Deutschland leben und die Sprache immer noch nicht so richtig gelernt haben. Und die aus welchen Gründen auch immer auf einmal sich sagen, hoppla, könntest du eigentlich ein bisschen mehr machen? Und die dann zu diesem Sprachcafé kommen. Und das macht es auch aus, dass es wirklich eine bunt gemischte Anzahl von Menschen ist, die da hinkommt.
Und seit wann machen Sie das? Haben Sie da schon Rückmeldungen, ob das hinhaut?
Das Programm läuft seit Beginn dieses Jahres. Das heißt, installiert worden ist das Programm dann im Frühjahr diesen Jahres. Und seitdem ist die Kollegin dabei, auch da wieder über Mundpropaganda, nur das hilft, dann Menschen dazu zu bringen, dahin zu kommen. Und laut ihren Aussagen, die sie immer in unseren Besprechungen macht, ist sie mit dem Zulauf und mit der Art und Weise, wie in dem Sprachcafé das abläuft, ist sie sehr zufrieden.
Und was haben Sie noch Wichtiges, was Sie uns mitteilen möchten?
Ja, wir sind natürlich dann auch sogenannte Kooperationspartner bei vielen anderen Projekten, die nicht von uns allein gemacht werden, sondern die in dem Netzwerk aller sozialen Vereine in Wiesbaden laufen. Da gehört einmal dazu das Kiez, also das ist wird von der Stadt Wiesbaden gemacht. Da gibt's demnächst das neue Programmheft. Und auch das neue Heft, in dem drin steht, wenn man was braucht oder für was Infos braucht, wo geht man da hin? Das heißt, das ist dann für das gesamte Viertel mit einer Stadtkarte, kann man dann sehen, wer wo sitzt und wer wann offen hat und all diese Dinge, da sind wir dann auch beteiligt. Wir haben jetzt gerade oder sind noch dabei, der 29. ist ja noch nicht, der ist ja erst in 2 Tagen oder 3 Tagen. Die letzten Veranstaltungen des Kulturgartens Westend durchzuführen.
Das war auch ein Vernetzungsprojekt.
Das ist ein Vernetzungsprojekt. Mhm. Wir waren da auch nur die Koordinatoren. Vielen Dank nochmal an die 2, die es gemacht haben, nämlich an die liebe Ute Lettwoit und die Rita Maßmann, die sich wirklich da wieder unheimlich ins Zeug gelegt haben. Und ich sag mal, nichts gesagt ist genug gelobt, das ist nicht so mein Ding, also sage ich das hier auch nochmal.
Die müssen wir unbedingt
loben. Die müssen unbedingt.
Ute Lettwoit und Rita Maßmann müssen wir unbedingt loben, ja, weil die sowieso sehr aktiv sind.
Richtig.
In der Arbeit, die sie für Kubis machen und Richtig. Die sie für das Westend Richtig. Machen. Sind die denn zufrieden mit dem bisherigen Erfolg? Also ist es ein Erfolg gewesen? Können Sie uns gleich mal sagen?
Ja, wie das immer so ist, das liegt auch immer an den Kooperationspartnern. Also bei manchen Sachen, da war das wirklich, wirklich toll. Es gab aber auch ein paar, sag ich mal, Ausreißer nach unten. Aber gut, das muss man einkalkulieren und dann weiß man, wie man das nächste Mal, wen man da nicht holt, sage ich jetzt mal.
Man lernt.
Das lernt man auch daraus, genau. Und ja, und ansonsten unterm Strich ist es in Ordnung gewesen.
Und wird wieder gemacht?
Ja, das ist schwierig, weil wir müssen uns wieder bewerben. Und bewerben heißt wieder eine neue Idee kreieren und ein Programm entwickeln. Ja, und uns dann den anderen Bewerbern stellen und mal sehen, ob wir dann die 6. Trophäe nach Hause holen.
Ja, klar, natürlich. Das wird klappen. Sind wir ganz zuversichtlich. Auf der Website steht, kann übrigens jeder nachlesen, www.kubis-wiesbaden.de genau. Und kann sich orientieren und mal nachlesen, was Kubis alles so macht. Da steht auch, was Kubis vorhat, Verbesserung des Stadtteil-Images in der Gesamtstadt. Das klingt interessant. Wie wollen Sie das denn erreichen?
Ja gut, da sind solche Veranstaltungen wie jetzt dieser Kulturgarten eines der, sagen wir mal, Leuchttürme, um da eine Imageverbesserung zu erzielen. Wir hatten ja dieses Jahr auch eine recht gute Berichterstattung in der Presse. Und ich war völlig verwundert, wie letzte Woche ein Mensch in unser Büro reinkam und sagte, ihr habt da Plakate gemacht zum Thema Plastiktüten. Habt ihr da noch welche? Ich habe das irgendwo gelesen. Da sag ich, selbstverständlich, haben wir noch welche hier? Das ist eine ganze Serie, können sich eins aussuchen. Nee, ich will dann mehrere mitnehmen, die hänge ich mir dann ins Auto und wechsle sie dann aus. Sag ich, prima Idee, können Sie ruhig machen. Kostet das was? Sag ich, nee, eigentlich nicht. Aber hier, ich mache eine Spende für euch. Also solche Rückmeldungen zeigen dann, dass es dann doch schon, zwar ein kleiner Erfolg, aber dass dann schon Image-Verbesserungen da stattfinden können.
Ja, wir können auch in kleinen Schrittchen denken.
Richtig.
Muss man auch.
Muss man auch, ja.
Das West End wirbt für sich als buntes, multikulturelles Viertel, in dem auch viele Künstler ansässig sind. Die Gründerin des Hinterhof-Palazzo, Mary Lou Sullivan Delcroix, nannte das West End mal unser Greenwich Village. Und den Hinterhof-Palazzo wiederum nannte der frühere Kubis-Vorsitzende Clemens Altschiller unser Opernhaus im West End. Und deswegen wird's bei uns jetzt klassisch. Hören Sie das Crucifixus von Giacomo Rossini, gesungen von Mary Lou Sullivan Delcroix. Sie hörten das Crucifixus von Rossini, gesungen von Mary Lou Sullivan Delcroix. Und wenn Sie Mary Lou live hören wollen, so können Sie das am Samstag, den 8. Oktober um 19 Uhr im Hinterhof Palazzo. Sturmvogel heißt das Programm, eine Annäherung an die Künstlerin und Suffragette Ethel Smith. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Unser Gast ist heute Michael Bischoff, der sich wie kaum ein anderer auskennt im West End. Und weil das so ist, möchten wir von Ihnen wissen, welchen Charakter hat das West End?
Oh, da könnte man jetzt, müsste man also in der Geschichte schon anfangen. Ich will das auch ganz kurz sagen. Also das West End ist seit seiner Entstehung vor etwa 150 Jahren schon immer das Wiesbadener Einwandererviertel gewesen. Das heißt, zu allen Zeiten, sowohl im 20. Jahrhundert als auch jetzt, war es immer der Ansteuerungspunkt für Menschen, die mit wenig Geld oder mit großen Träumen nach Wiesbaden gekommen sind und die dann versucht haben, im Westend erst einmal Fuß zu fassen, um dann zu sehen, wie das mit ihren Träumen wird. Und das sieht man auch, wenn dann man sich also den einen oder anderen Traum oder einen anderen Erfolg hat, dann ziehen die Leute auch wieder weg. Was sich anhand der Statistik auch sehr gut belegen lässt, weil sich innerhalb von 10 Jahren fast 2/3 der Bevölkerung komplett austauschen. Das heißt also, die Angestammten, die Urgesteine, so wie ich eins bin, die sind eigentlich relativ dünn gesät.
Wie viele Urgesteine gibt's denn noch?
Ja, wie gesagt, 2/3 der Bevölkerung tauscht sich aus und der Rest, da sagt die Statistik, die leben länger als 15 oder 20 Jahre da und dann gibt es da auch wieder Wegzüge. Also ich würde die Urgesteine, die da wirklich aufgewachsen sind, dort noch wohnen, da schätze ich mal, das ist unter 10% oder weniger.
Und das sind in Zahlen?
In Zahlen, okay, jetzt muss ich überlegen. Letzte Statistik sagt 16.500 Einwohner. Da kann man sich dann ausrechnen, sagen wir mal so 1.600 oder so, sowas oder um den Dreh rum.
1.600 mehr sind's nicht. Urgesteine.
Ja, und die werden halt weniger.
Ja. Wie klappt denn Multikulti im Westend?
Ja, ich mag diesen Ausdruck Multikulti, mag ich überhaupt nicht.
Ja gut, er hat sich eingebürgert.
Ja,
jeder
ist
weiß,
richtig.
Was gemeint ist.
Ist gemeint.
Also
ich
in Westend ist ja ein Stadtteil mit einem hohen Ausländeranteil.
Ja, richtig, ja.
Weit über 100 verschiedene Nationalitäten leben hier.
Ja.
Und deswegen erlauben Sie, dass wir
okay,
mal von Multikulti sprechen.
Ist auch nicht böse gemeint. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist das Westend schon immer Einwanderungsviertel gewesen. Das heißt, die Bewohner, die im Westend wohnen, sind geübt. Sie sind geübt im Umgang mit neuen Menschen und möglicherweise dann auch anderen Kulturen. Sie sind auch in ihrer Art, sage ich mal, dann auch ein bisschen hart im Nehmen. Da werden wir nachher noch drauf kommen wahrscheinlich. Also das ist im Großen und Ganzen, lebt man zusammen, ob man manchmal auch mehr nebeneinander als zusammen, aber es führt nicht dazu, dass es jetzt zu großen, sagen wir mal, Auseinandersetzungen käme. Die hat es in der Vergangenheit mal gegeben, die waren politischer Natur, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber im Großen und Ganzen, sag ich mal, lebt man entweder miteinander oder eben nebeneinander. Und man geht sich auch, möglicherweise gibt es auch Leute, die anderen bestimmten Leuten aus dem Weg gehen. Aber das ist bei Einheimischen genauso. Da mag ich auch nicht jeden. Also im Großen und Ganzen, sage ich mal, funktioniert das den Umständen entsprechend gut.
Gibt es denn Kontakte oder sogar Projekte der einzelnen Migrantengruppen untereinander?
Das kommt durch die Programme, die wir auch anbieten. Ist es ja so, dass sich Menschen aus verschiedenen Ländern und Nationen da auch treffen. Die müssen übrigens auch untereinander erstmal miteinander klarkommen. Das ist nämlich manchmal auch nicht so einfach. Und allein das ist schon eine wichtige Sache. Inwieweit jetzt Projekte zwischen einzelnen Gruppen entstehen oder entstanden sind, muss ich jetzt leider passen. Da kann ich im Moment nichts dazu sagen. Jetzt, wenn mich auch jetzt möglicherweise die Frau Lettwoit sagt, ah ja, das hättest du doch wissen müssen, tut mir leid, aber da kann ich im Moment wirklich nichts Präzises und Ehrliches dazu sagen.
Aber eine andere Frage, zu der Sie mit Sicherheit was sagen können, nämlich, es darf nicht verschwiegen werden, dass der Ruf des Westends nicht immer der beste war. Und heutzutage auch nicht wirklich ist. Eigentumsdelikte, Drogendelikte etwa. Die Situation ist zwar besser geworden, also vor ein paar Jahren war es, glaube ich, noch schlechter, aber immer noch gibt es viele Wiesbadener, die sich abends nicht in das Umfeld von Wellritzstraße und Bleichstraße trauen. Ein alteingesessener Unternehmer zieht sogar jetzt um, weil ihm die Entwicklungen in der Wellritzstraße nicht gefallen und er führt an, Rücksichtslosigkeit der Leute, dann viele Spielhallen und Wettbüros, keine deutschen Läden mehr, also ihm gefällt's nicht mehr. Ist da eine Parallelgesellschaft mit hohem Konfliktpotenzial entstanden, Herr Bischoff?
Also was die Struktur der Läden oder der Unternehmungen, sage ich mal, in jetzt besonders in der Wellritzstraße und in der Bleichstraße angeht, gehören ja immer zwei dazu. Es gehört einmal dazu derjenige, der Interesse hat, ein Geschäft zu eröffnen, und dann gehört nun mal auch der Vermieter dazu. Und da sage ich mal, es gibt Vermieter, die da sehr verantwortungsvoll handeln. Ich weiß von einem Vermieter, der ein Ladenlokal 4 Jahre lang hat leer stehen lassen, bis der Richtige, für ihn Richtige kam, dem er das Ladenlokal vermieten konnte. Während es andere gibt, denen das relativ egal ist, Hauptsache es gibt Miete. Und das führt eben dazu, zu vielen Handyläden, zu vielen Friseurläden. Das hängt auch noch mit anderen Dingen zusammen, weil die Ordnung innerhalb der Friseurinnung abgeändert worden ist und man als Geselle schon nach einer bestimmten Zeit einen Laden aufmachen darf, was früher nur ein Meister konnte. Das sind so Dinge, die da auch eine Rolle spielen. Und was die Spielhöllen angeht, da gibt es ja in Hessen ein neues Gesetz, das zwischen den einzelnen Spielhöllen mindestens ein Abstand von 300 Meter sein muss. Aber die schon da sind, die haben und vor dem Gesetz geöffnet worden sind, haben eben Bestandsschutz. Und mir ist manchmal auch nicht klar, diese Wettbüros, was das nun ist, Spielhölle oder was auch immer. Und da weiß ich nicht, wie genau die rechtlichen Bedingungen sind.
Auf jeden Fall fühlen sich viele Leute unbehaglich, wenn sie da durchgehen. Und die Ängste, die sind vorhanden. Was sagen Sie denen denn?
Also wenn man der Polizei, die ja unsere Straßen und auch das alles im Blick haben sollte, ich meine jetzt die Landespolizei, erstmal nicht die Stadtpolizei, sagt das zuständige Revier, dass das Westend in der Kriminalstatistik nicht besonders auffällig ist. Das heißt, es liegt genau oder manchmal sogar an manchen Stellen unter dem Rahmen, der normalerweise in Wiesbaden in der Statistik im Jahr festgehalten wird. Das hat auch immer mal so Wellen, das lässt sich also nicht genau fassen. Das Westend ist wirklich keine Insel der Seligen. Also es gibt immer mal Streitereien oder Auseinandersetzungen. Besonders schlimm ist das, das weiß ich auch, weil bestimmte Gaststättenbetreiber sich nicht an Auflagen halten, wo dann die Polizei und das Ordnungsamt auch öfters eingreifen muss. Aber im Großen und Ganzen ist es im Westend nicht unsicherer wie an anderen Stellen der Stadt. Da kenne ich Stellen wie der Reisinger Anlagen oder der Bereich Biebricher Allee oben. Ja. Da gibt es mehr Übergriffe, sagt man, als jetzt in den Straßen im Westend. Bleichstraße, sage ich, ja, könnte sein, aber Wellrichstraße nicht, da ist man immer unter Kontrolle, da ist immer jemand da.
Das macht ja auch nicht gerade Mut, wenn Sie da auf die Biebricher Allee oder auf die Reisinger Anlagen verweisen. Ja? Also Sie meinen, die Fakten sind so, dass die Verbrechensrate oder Kriminalitätsrate nicht besonders hoch ist, aber es ist eben das Gefühl, das die Leute haben und dagegen richtig. Kann man was machen oder nicht.
Ja, das ist ziemlich schwierig zu beantworten. Das liegt, sag ich mal, persönlich an einem selbst, wie man sich da gibt, sag ich mal, weil das ist, manche sagen immer, wenn es zu Übergriffen kommt, suchen sich diejenigen, die da irgendeine Tat begehen wollen, die sehen das den Leuten an, dass sie unsicher sind. Das ist so eine Erklärung, die Psychologen dafür geben. Aber ich sag mal, wenn man sich ganz normal verhält, gibt es meines Erachtens keine Probleme, es sei denn, da haben wir jetzt wirklich einen Schwerpunkt, das ist am Platz der Deutschen Einheit, mit einer gewissen Gruppe von Menschen, die, obwohl da Alkoholverbotszone ist, trotzdem dem Alkohol ziemlich stark zuspricht, muss man schon sagen. Aber das ist jetzt die Aufgabe, da weiß ich auch, der Ortsvorsteher, der Neue, mein Kollege, ist da schon wieder im Gespräch, da wieder mal ein bisschen mehr drauf zu achten und da einzuschreiten.
So, weiter können wir das Thema hier heute leider nicht vertiefen. Wir im Gegenteil verlassen jetzt kurz das Westend und begeben uns gedanklich auf den Markt. Genauer gesagt in den Marktkeller. Dort ist gerade nach langem Hängen und Würgen, muss man sagen, das Stadtmuseum eröffnet worden. Wir wollen aber nicht mehr auf die Vergangenheit eingehen, sondern dem amtierenden Direktor Bernd Blisch Glück wünschen und ein paar Fragen zur Lage stellen. Vorab aber noch eine Frage an Michael Bischoff. Ist das Westend eigentlich museumsreif? Was sollte im Stadtmuseum vom Westend ausgestellt werden?
Also das Schild des ehemaligen Boomerang, das ist ein bisschen wenig. Nur, wenn Sie mich jetzt so direkt fragen, könnte ich mir vorstellen, aber das müsste dann das Team vom Stadtmuseum mit den einzelnen Leuten mal diskutieren. Es gab viele Handwerksbetriebe, sehr viele. Und inwieweit da noch alte Relikte aus der Jahrhundertwende, also ich meine jetzt 1800 auf 1900, noch existieren, da müsste man mal nachhaken. Aber so aus dem Stand könnte ich da jetzt nichts sagen.
Das ist doch eine prima Idee. Ja. Das wird eingespeist bei Bernd Blisch und seinen Kollegen. Ich mache das. Gut. Verspreche ich.
Das ist nett, danke.
Und jetzt Bernd Blisch, zufrieden mit dem Start?
Die Leute waren bis jetzt sehr zufrieden. Wir hatten einen kolossalen Erfolg an diesem ersten Wochenende. Also nicht nur ein paar hundert Leute, die bei der Eröffnung da waren, bei der eigentlichen, sondern wir hatten dann sonntags einen Tag der offenen Tür im Rahmen des Tages des offenen Denkmals. Und es waren über 2000 Besucher da gewesen. Und da kriegt man doch schon eine Menge an Meinungen und auch Gefühlen und Ideen von Besuchern mit. Und da kann ich sagen, war der überwiegende Teil, also es waren zwei, drei Leute, Die hat man aber sicher in jeder größeren Stadt, die dann sagten, ob man das wirklich braucht und ob man da nicht was anderes für machen könnte für das Geld. Aber sonst waren alle eigentlich sehr zufrieden. Und seit jetzt anderthalb Wochen haben wir eben den normalen Museumsbetrieb und auch da sind wir zufrieden. Jeden Tag rufen Schulklassen an, die ihre Führung bestellen. Morgen ist die erste Erwachsenengruppe, die geführt wird. Also das, was ein Museum sonst auch ganz normal hat, das beginnt jetzt bei uns auch Alltag zu werden und das ist eigentlich ganz schön.
Haben Sie denn schon Kenntnisse darüber, was die Leute besonders interessiert? Wo sind Sie denn gleich drauf angesprungen?
Wir haben ja eine Idee gehabt, diese Geschichte der Stadt zu verknüpfen mit sozusagen immer sehr persönlichen Zugang, sei es bei den Objekten allgemein der Wissenschaftler, die ausgewählt wurden, vor allen Dingen aber auch, dass wir Wiesbadenerinnen und Wiesbadener als Paten genommen haben für Stücke. Und das merken wir, kommt sehr gut an. Das macht die Leute neugierig, weil sie doch den einen oder die andere kennen, dann zu sagen, ach, warum hat der denn jetzt dieses oder jenes Stück ausgewählt? Und natürlich ist es aber schon so, dass ich glaube, etwas stärker im Augenblick die älteren Sachen im Fokus liegen bei den Leuten, einfach weil das jetzt lange Zeit verborgen war. Und jetzt auf einmal, dass solche Sachen aus der Vor- und Frühgeschichte oder ein bisschen größer die Römer da sind oder ja, diese alte Stadtkasse, die wir zeigen, aus dem großen Eichenbalken geschnitzt. Das ist schon was, wo man auf einmal merkt, da bleiben die Leute stehen.
Wie wollen Sie denn verfahren mit den vielen Schätzen der nassauischen Altertümer? Jetzt haben Sie ja einige ausgestellt und wie Sie gesagt haben, ist das besonders attraktiv für viele Besucher, weil man diese Stücke ja lange nicht sehen konnte. Es gibt ja unglaublich viele. Was haben Sie da vor?
Wir haben innerhalb des Stadtmuseums am Markt einen Bereich von tatsächlich nur ein paar Quadratmetern, indem wir nochmal speziell die Sammlung nassauischer Altertümer präsentieren. Und da machen wir es so, dass wir alle drei Monate einen kompletten Wechsel machen. Also wirklich immer unter ganz anderen Gesichtspunkten. Jetzt sind es gerade die eine Auswahl von verschiedenen Sammlerinnen und Sammlern, die zu dieser großen Sammlung nassauischer Altertümer was beigetragen haben. Wir werden im Winter wechseln, da geht es um Manufakturen in Nassau. Im Frühjahr werden es Schätze sein, Schatzfunde. Immer wieder gräbt man mal ein Haus auf oder kommt in den Keller und auf einmal findet man Münzen und jemand hat was vergraben. Da gibt es interessante Funde und so geht es weiter. Also wir werden da jedes Vierteljahr was komplett Neues machen.
Im Vorfeld, als es viele Diskussionen gegeben hat über Stadtmuseum, über Lage, und was ausgestellt werden soll, gab es natürlich auch Stimmen, die gesagt haben, wozu brauchen wir ein Stadtmuseum? Sie haben es selbst gesagt, Sie haben diese Stimmen jetzt auch wieder gehört. Wie wollen Sie denn den Wiesbadenern klar machen, dass Wiesbaden ein Museum braucht? Wie wollen Sie die denn überzeugen mit Ihrer Arbeit?
Das ist sicher nicht die Aufgabe vom Museum, für Identifikation oder für Identität zu sorgen, aber dass wir dabei unterstützen können oder ein kulturhistorisches oder historisches Haus das besonders kann, das sehen wir schon und denken da, vielleicht arbeitet auch die Zeit für uns. Im Augenblick gibt es große Serien in Zeitungen oder auch von städtischer Seite, wo es um das Thema Heimat, um das Thema Identität geht, mit dem Kritikpunkt, dass das in Wiesbaden nicht besonders ausgeprägt sei. Und ich glaube, und nicht nur ich, sondern da gibt es sicher noch eine Menge andere auch, die denken, wenn es auf einmal für ein drittes Schuljahr normal ist, da macht man normal dann die Heimatstadt und im vierten Schuljahr das Heimatbundesland. Und wenn es für solche Klassen normal sein wird, in ein Museum zu gehen, wo ich auf einmal was zur römischen Geschichte erfahre, wo es spezielle Angebote gibt, nochmal irgendwas zu vertiefen, wo schon Kindergartenkinder kommen können und wie selbstverständlich im Museum vielleicht auch spielen oder über Tiere erfahren, was hat das so mit einer Stadt auf sich oder mit der Gestalt einer Stadt, mit Brunnen und Wappen und sonst was, die man findet und warum ist da was da und warum zeigt man das, dann wird das vielleicht in 10 Jahren so normal sein, wie es in anderen Städten auch heute schon ist.
Das ist so, was die Kinder betrifft, das ist sicher keine Frage. Aber was ist mit den Erwachsenen? Wie wollen Sie die skeptischen Menschen dran kriegen?
Naja gut, das ist jetzt auch wieder das Gleiche. Wir würden immer sagen, lass uns doch auch einfach mal machen. Also solange man das Angebot nicht hat, kann man es auch nicht wahrnehmen. Also es gibt sicher Menschen, die können auch ein ganzes Leben lang ohne ein Sinfoniekonzert und ohne ein Kammerkonzert oder ohne Theater auskommen. Aber in dem Moment, wo es das Angebot da ist, merken viele Leute, was es ihnen gibt, wenn sie auf einmal da waren. Und dieses Funkeln in den Augen, oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, dass dann doch jemand bekommt, wenn er auf einmal vor einem Original steht und dann sagt, ach, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Und das ist wirklich jetzt 2000 oder 20.000 Jahre alt und da hat auch mal ein Mensch mit gearbeitet. Was hat er sich dabei gedacht? Das ist was nicht so ohne weiteres zu ersetzen ist. Und natürlich kann man immer sagen, das kann man auch alles in einem Buch nachlesen und man kann auch alles virtuell heutzutage abbilden, aber nichtsdestotrotz kommen ja auch immer wieder die Umfragen und Statistiken, dass immer noch mehr Leute ins Museum gehen als auf den Fußballplatz und das gibt einem dann doch Hoffnung, dass das auch nicht aussterben wird, dieses Museum als Einrichtung.
Was wünschen Sie sich denn, die Besucher, die nun das Museum gesehen haben und rausgehen, was sollen die denn mitnehmen?
Ja, was sie mitnehmen könnten, wären zum einen vielleicht ganz viele Fragen. Was sind eigentlich meine Lieblingsobjekte? Warum sammle ich was zu Hause? Was bleibt denn mal von mir übrig? Wenn ich nicht mehr da bin oder von meiner Familie? Was ist denn eigentlich von meinen Großeltern, von den Urgroßeltern noch da? Also das sind Fragen, die man sich stellt und wenn man sich damit beschäftigt, dann ist es automatisch, dass man so ein historisches Bewusstsein entwickelt und dann vielleicht auch merkt, dass man Teil von irgendwas ist.
Sie hörten Pete Lancaster mit einem Titel von Ray Charles, Halleluja. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Michael Bischoff, Vorsitzender des Vereins Kubis, Kultur, Bildung und Sozialmanagement. Bevor ich Sie aber nach dem Kulturbegriff frage bei Kubis, lassen Sie uns gerade noch 2 Sätze über Pete Lancaster reden. Den haben Sie gekannt.
Ja, Pete.
Wiesbadener Bub.
War ein Wiesbadener Bub, hat lange Zeit auch im Westend gewohnt und hat im T14, das vielleicht die Älteren unter uns noch kennen, in der Wallramstraße, öfter seine Auftritte gehabt und ist auch im Walhalla gab es ja auch mal die Möglichkeit, in dem, wo jetzt dieser Kleiderladen da drin ist, das war ja mal ein großer Saal, auch da ist er in seinen frühen Zeiten aufgetreten. Schade, dass er nicht mehr lebt, war ein cooler Typ.
Und toller Sänger.
Ja, und toller Sänger.
Jetzt lassen Sie uns kurz über den Kulturbegriff bei Kubis sprechen. Also Kultur, Bildung und Sozialmanagement. Wir haben ja sehr viel gehört vom Sozialmanagement, also Kultur.
Ja, was ist die Grundlage aller Kultur? Die Sprache und die Schrift. Ohne diese beiden grundsätzlichen Dinge kann man anderes, was dann mit Geschichten oder auch mit Malerei oder anderen Dingen oder Musik zu tun hat, nicht vermitteln. Und das ist ja unsere Aufgabe. Wir versuchen erstmal an diesen Grundlagen zu arbeiten, um dann quasi Geschmack zu machen, um sich dann mit anderen Dingen, die die Kultur auch bietet, eben Büchern und Filmen und Musik und was es alles gibt, dann weiter zu beschäftigen. Denke ich mal, das ist ein dickes Brett, was wir da bohren müssen und da werden wir auch weiter dran arbeiten.
Ja, nicht nachlassen.
Nein, um Gottes Willen nicht, nein.
Ich habe ja aufmerksam die Website von Qubis studiert und der entnehme ich, dass der Verein Angebote bereithält, das kulturelle Verständnis der zugewanderten Mitbürger zu fördern. Was heißt das denn?
Ja, das bedeutet, dass man eben nicht nur in irgendwelchen Projekten versucht, auf schulische Art und Weise die Sprache und andere Dinge näher zu bringen, sondern was ich vorhin auch schon erzählt habe, dass dann Ausflüge gemacht werden, dass man dann in der Stadt an gewisse Punkte geht und den Leuten erläutert, was sie da überhaupt sehen, damit sie ein Gefühl oder mal einen Eindruck davon kriegen, wie sagt ein Kollege immer, die Bio-Deutschen, wie die so ticken und was da dahinter steckt. Das wird auch immer mit Interesse aufgenommen und auch da werden wir in Zukunft weiter Angebote bringen.
Dankeschön. Ich habe am Ende dieser Sendung auch noch einen Tipp, einen Ausflugstipp zu einem imponierenden Kulturereignis in Wiesbaden. Nämlich im Landesmuseum wird am 14. Oktober eine richtig wichtige und wirklich bedeutende Ausstellung zum neapolitanischen Barock eröffnet. Caravaggios Erben heißt sie und Museumsdirektor Alexander Klar erklärt, warum man die gesehen haben muss.
Ja, Barock in Neapel, das wird eine, wie soll man sagen, einmal in seiner Lebenszeit zu sehende Sache sein, außerhalb Neapels sollte man sagen, eine Ausstellung, die sich mit dem neapolitanischen Barock zwischen 1600 und 1750 beschäftigt. Das ist, wie soll man sagen, der Ausgangspunkt des europäischen Barock liegt in Neapel. Es beginnt mit Caravaggio, geht über Vaccaro, Ribera, bis hin zu Solimena. Das sind ganz große Leinwände, ganz großes Theater.
Sie können sprechen.
Unglaublich schwer zu bekommende Kunst, die man natürlich in Neapel ganz toll sehen kann, aber außerhalb Neapels eben fast nie. Und ja, wir freuen uns sehr, dass diese großartige Ausstellung ausgerechnet nach Wiesbaden kommt. Sie wäre an der Bundeskunsthalle wahrscheinlich genauso gut aufgehoben. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass wir eine großartige Unterstützung haben von den größten Sammlungen der Welt. Also der Louvre sendet uns etwas, das in Wien die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, die Uffizien, die Brera, das Capodimonte-Museum. Also das wird ein Who-is-who der barocken Malerei auf allerhöchstem Niveau. Also was uns gesendet wird, sind auch tatsächlich die in den Sammlungen hängenden Dinge. Es wird eine großartige Überblicksausstellung über eins der Fundamente der europäischen Kunstgeschichte.
Wie haben Sie es geschafft, diese Gemälde hierher zu bringen, nach Wiesbaden?
Viel Überredungskunst. Nein, also ich denke, wir haben mittlerweile schon so ein bisschen wie einen Ruf für interessante große Ausstellungen. Wir hatten die Rheinromantik hier, die auf ihre Art und Weise sehr einzigartig war, weil sie Kunst und Natur miteinander verbunden hat. Und die Ausstellungsidee eben tatsächlich, diese Caravaggio und seine Folgen mal an die Wand zu bekommen in einer Meisterwerke-Ausstellung, hat viele unserer Kollegen sehr charmiert, die natürlich wissen, dass es sehr schwierig ist, barocke Gemälde einfach so reisen zu lassen. Die meisten versuchen es deswegen gar nicht. Wir haben gedacht, wir möchten es mal versuchen. Und nachdem wir so auf dem ersten Drittel wirklich sehr, sehr gute Rückmeldungen von Kollegen vor allem bekamen, die gesagt haben, das ist fantastisch, das möchten sie dann auch mal sehen, wussten wir, dass wir auf dem richtigen Dampfer sind. Der Ausgangspunkt bei uns ist, dass wir vier Gemälde des neapolitanischen Barocks haben und die mal mit ihren Schwesterwerken vereinigen wollten. Und so kam diese Ausstellung überhaupt zustande.
Und hier sei es nochmal wiederholt, die Ausstellung wird am 14. Oktober eröffnet und ist bis zum 12. Februar zu sehen. Begleitend zur Ausstellung läuft übrigens Anfang November im Caligari der Film Caravaggio von Derek Jarman. Herr Bischof, gucken Sie sich die Ausstellung an.
Da der Herr Museumsdirektor ja auch ein Westendbewohner ist, muss ich natürlich dahin gehen.
Ist die Sache klar. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung. Michael Bischof, vielen Dank fürs Kommen.
Gerne.
Alles Gute für Ihre Arbeit bei Qubis und viel Glück bei der Einwerbung von Finanzmitteln.
Jawohl, danke schön.
Am Mikrofon war Jutta Schorstack und ich verabschiede mich mit einem Musikstück, das auf die Barockausstellung in Wiesbaden einstimmt. Der Countertenor Max Emanuel Cencic singt eine Arie des neapolitanischen Komponisten Nicola Porpora.